Ich lese aus Gottes Wort für die heutige Predigt 2. Samuel, Kapitel 11, 1 bis 18 und 25 bis 27 nach der Gute-Nachricht-Bibel. Im folgenden Frühjahr, um die Zeit, wenn die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Kriegsleuten und dazu das ganze Heer Israels von neuem in den Kampf. Sie setzten den Ammonitern schwer zu und belagerten ihre Hauptstadt Rabba. David selbst blieb in Jerusalem. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem flachen Dach des Königspalastes auf und ab. Da sah er im Hof des Nachbarhauses eine Frau, die gerade badete. Sie war sehr schön. David ließ einen Diener kommen und erkundigte sich, wer sie sei. Man sagte ihm: Das ist doch Bathseba, die Tochter Amiels und Frau des Hethiters Uria. David schickte Boten hin und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Sie hatte gerade die Reinigung nach ihrer monatlichen Blutung vorgenommen. Danach kehrte sie wieder in ihr Haus zurück. Die Frau wurde schwanger und ließ David ausrichten: Ich bin schwanger geworden. Da sandte er einen Boten zu Joab mit dem Befehl: Schick mir den Hethiter Uria her. Und Joab schickte ihn zu David. Als Uria kam, erkundigte sich David, ob es Joab gut gehe und den Kriegsleuten gut gehe und ob die Kampfhandlungen erfolgreich verliefen. Dann sagte er zu ihm: Geh jetzt nach Hause und ruh dich aus. Als Uria den Palast verließ, wurde ein königliches Ehrengeschenk hinter ihm hergetragen. Doch Uria ging nicht in sein Haus, sondern übernachtete mit den anderen Dienern seines Herrn am Tor des Königspalastes. Als David gemeldet wurde: Uria ist nicht nach Hause gegangen, fragte er ihn: Warum gehst du nicht nach Hause? Du hast doch einen langen Weg hinter dir. Uria antwortete: Die Männer Israels und Judas stehen im Feld, und auch die Bundeslade hat nur ein Zeltdach über sich. Mein Befehlshaber Joab und seine Offiziere lagern auf dem bloßen Boden. Da soll ich nach Hause gehen, essen und trinken und mit meiner Frau schlafen? So gewiss du lebst, das werde ich nicht tun. David sagte: Bleib noch einen Tag hier, morgen lasse ich dich gehen. Uria blieb den Tag in Jerusalem. Am nächsten Tag lud David ihn an seine Tafel. Er machte ihn betrunken, aber wieder ging Uria am Abend nicht nach Hause, sondern legte sich bei den anderen Dienern seines Herrn schlafen. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und ließ ihn durch Uria überbringen. Darin stand: Stellt Uria in die vorderste Linie, wo der Kampf am härtesten ist. Dann zieht euch plötzlich von ihm zurück, so dass er erschlagen wird und den Tod findet. Joab wusste, wo die Gegner ihre tapfersten Kämpfer hatten. Als nun die Israeliten die Stadt weiter belagerten, stellte er Uria genau an diese Stelle. Einmal machten dort die Belagerten einen Ausfall und lieferten Joab ein Gefecht, bei dem einige von Davids Leuten fielen. Auch Uria fand dabei den Tod. Joab meldete David den Verlauf des Gefechts. David befahl dem Boten: Sag Joab von mir, nimm die Sache nicht so schwer. Das Schwert holt sich bald diesen, bald jenen. Nur Mut, kämpfe noch entschiedener gegen die Stadt, bis sie zerstört ist. Du sollst ihm Mut machen. Als die Frau Urias hörte, dass ihr Mann gefallen war, hielt sie für ihn die Totenklage. Nach Ablauf der Trauerzeit holte David sie zu sich in seinen Palast und heiratete sie. Sie gebar ihm einen Sohn, doch dem Herrn missfiel, was David getan hatte.
Guten Morgen. Unterbrochen von den letzten zwei Wochen haben wir uns in den letzten Wochen mit dem Leben von David aus der Bibel beschäftigt. Und wir haben mitverfolgt, wie Gott David ausgesucht hat, der nächste König über Israel zu werden, wie er dafür gesorgt hat, dass David an den Königshof kommt und wie er David bewahrt hat, als der damalige König Saul anfing, ihm nach dem Leben zu trachten, so dass David lange Zeit auf der Flucht war. Wir haben mitverfolgt, wie Gott David auf seiner Fluchtzeit beschützt hat und wie David Gott als seinen guten Hirten erlebt hat, wo er sogar ein Lied drüber geschrieben hat, was wir letzten Sonntag im Kinderzeitgottesdienst, womit wir uns beschäftigt haben. Und wie David erlebt hat, dass ihm nichts fehlen wird, weil Gott für ihn da ist und für ihn sorgt. Auch in harten Zeiten. Wir haben mitverfolgt, wie David dann König wurde, wie Gott ihn in seinem Charakter und in seinem Verständnis geschult hat, wie er ihn reich und erfolgreich gemacht hat und ihm unglaublich viele hoffnungsvolle Zusagen gegeben hat. Und David hatte auch keinen Grund, Gott dazu misstrauen, weil Gott alle Versprechen gegenüber David gehalten hat. David hat Gott als absolut zuverlässig und als großzügig erlebt. David weiß und erlebt aus der Wahrheit deswegen, Gott versorgt ihn. Er führt ihn, er ist der Herr, er ist Davids König. Und es lohnt sich, ihm zu folgen und auf ihn zu hören, weil Gott Gutes mit ihm vorhat. Und David kann zufrieden leben, weil Gott ihm alles geben wird, was er wirklich braucht. Deswegen braucht er sich nicht gewaltsam Dinge anzueignen. Das ist die Wahrheit, mit der David bisher lebt. Stell dir vor, du führst dein Leben konstant in absoluter Sicherheit dieser Fakten, dieser Wahrheiten und dieser Zusagen. Gott ist für dich. Gott ist gut. Und Gott ist mächtig. Und er liebt dich und sieht dich. Er hat dich begabt und er segnet, was du tust. In Schwierigkeiten und anstrengenden Zeiten ist er da und lehrt dich, ihm zu vertrauen, lässt dich erfahren, dass er dich begleitet und sagt, vertrau mir, ich bin da, ich bin dein guter Leiter, dir wird nichts fehlen. Solange David diese Dinge sicher wusste, lebte er aus Überzeugung und von Herzen ein integeres und aufrichtiges Leben, das sich nicht verstecken musste. Hätte man David damals, ungefähr 20 Jahre vor dem Vorfall von heute, hätte man ihn damals darauf angesprochen und ihn gefragt, ich glaube, er hätte sich niemals träumen lassen, dass er mal an diesem Punkt stehen würde. Und damit sind wir im ersten Teil dieser Predigt, den ich überschrieben habe mit »Wozu wir fähig sind«. Im zweiten Teil wird es darum gehen, woran wir festhalten können. Also wozu wir fähig sind. Ich kenne euch nicht alle, aber ich vermute, wenn ich euch heute fragen würde, wo ihr euch in 20 Jahren seht, wäre Davids Geschichte nicht so unbedingt das Erste, was euch einfallen würde. Kannst du dir vorstellen, in der Zukunft, dass du einmal mit dem Ehepartner eines anderen schlafen wirst und dass du letztendlich für seinen Tod verantwortlich sein wirst? Ich vermute, dass es für die meisten von uns so weit weg, dass du es dir nicht mal vorgestellt hast. Und das kann ich verstehen. Wenn doch, bist du schon ganz schön offen, dir einiges zuzutrauen. Ich meine, wie konnte es so weit kommen? Wie kann David das tun? In unserer ganzen Predigtreihe bis hierher war David immer der Gute. Er war derjenige, der als jüngster Sohn einer Großfamilie zuverlässig und treu auf die riesen Schafherden seines Vaters aufgepasst hat und sie gegen wilde Tiere verteidigt hat. Er war derjenige, der seinem Gott so sehr vertraut hat, dass er als halbes Kind einem übergroßen, erfahrenen Krieger gegenüber stand und wusste, Gott schützt ihn. Er war derjenige, der ganz offensichtlich von Gott unheimlich gesegnet und beschenkt war, indem er ihn zum König machte und ihm Erfolg bei allem schenkte und ihm Beliebtheit und Vertrauen im ganzen Volk geschenkt hat. David war derjenige, der seinen Todfeind Saul, der ihm an den Kragen wollte, war David derjenige, der nicht mal aus Notwehr Saul töten wollte, obwohl Saul in seiner Hand war, obwohl die Gelegenheit günstig war, weil David wusste, es ist nicht mein Recht, es ist nicht meine Verantwortung, ich bringe ihn nicht um. David ist derjenige, den Gott vom unbedeutenden Schafhirten und Flüchtling im eigenen Land zum ersten König des ganzen Landes Israel gemacht hat. Und David ist auch derjenige, der diese ganzen wunderschönen Lieder der Bibel, die Psalmen, nicht alle davon, aber sehr viele davon geschrieben hat, in denen er über seine Liebe zu Gott schreibt und über sein Vertrauen ihm gegenüber. Und die Lieder, die von großer Reflexionsfähigkeit zeugen, und von tiefer Ehrlichkeit, die tiefe Gebete sind und die Charakterstärke und Demut ausdrücken. David ist derjenige, von dem Gott gesagt hat, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Was ist mit diesem Herzen passiert? Wie konnte er das tun? Wie konnte es zu dieser krassen Schuld kommen? Wie konnte er von dort nach da kommen? 20 Jahre später. Ich glaube, die Antwort ist wie bei vielen Charakterveränderungen oder Einstellungsänderungen, inneren Entwicklungen, die auf einmal sichtbar werden, schleichend und unauffällig. Und was ich glaube, wie es noch passieren konnte, weil er einige wichtige Wahrheiten vergessen hat. Und schleichend angefangen hat, stattdessen einige Lügen zu glauben. Oder noch gefährlicher, weil unauffälliger, Halbwahrheiten. Früher hatte David gewusst, dass Gott ihn mit allem versorgt. Und dass Gott sein König war, sein guter Leiter, dem zu folgen es sich lohnte. Und solange David das wusste, solange hatte er dieses aufrichtige Leben von Herzen geführt und von Überzeugung. Er wusste, mir wird nichts fehlen, was ich wirklich brauche, weil Gott mich versorgt. Warum sollte ich mit Gewalt mir noch irgendwas unter den Nagel reißen? Das brauche ich gar nicht. Diese Haltung, das Wissen um diese Wahrheit, sind David irgendwo unterwegs abhanden gekommen. Man wird nicht als Fremdgänger geboren. Man wird auch nicht als Mörder geboren. Oder als machtgierig oder als geldgierig. Aber mit dem Samen dafür im Herzen. Und wenn wir erschrocken und überrascht sind und damit nicht gerechnet hätten, dass David jetzt sowas abliefert, dann sagt das was über unser Menschenbild. Und dieses Menschenbild ist bei den meisten von uns wahrscheinlich ziemlich stark vom Humanismus geprägt, unter anderem. Der Humanismus ist ganz kurz gesagt eine Weltanschauung, die davon ausgeht, dass der Mensch in sich ganz viel Gutes hat und dass er die Möglichkeit hat, immer besser zu werden. So das Gute im Menschen, so in zwei Worten, humanistisches Weltbild. Manche sind besser, andere schlechter, ich eher besser. Das biblische Menschenbild ist da ein bisschen realistischer und differenzierter. Es beginnt im ersten Buch der Bibel auf den allerersten Seiten, als Gott die Welt gemacht hat und über die ganze Schöpfung sagt, ja, das ist gut. Und dann, als er den Menschen gemacht hat, oh yes, sehr gut. Der Mensch ist sehr gut geschaffen, in Gottes Ebenbild, ihm ähnlich, unglaublich wertvoll und voller Würde, kommunikativ und kreativ und begabt von Gott. Und auf den ersten Seiten der Bibel bekommen wir direkt auch die Antwort darauf, warum dieses geniale, gottesähnliche, kreative Wesen so viel Schaden anrichten kann und warum wir die einzige Spezies sind, die sich effektiv und konstant selbst bekämpft. Nämlich, weil auch ganz am Anfang dem Menschen jemand etwas anbietet, das ihm verspricht, mehr zu sein, als er sein kann. Wissend, mächtig wie Gott und damit unabhängig von Gott. Und der Mensch greift zu und leitet damit die historische Welt ein, die wir kennen, durchzogen von Konkurrenz und Egoismus und Kriegen und Kampf um Ressourcen und Anerkennung und so weiter. Das heißt, ja, der Mensch ist Gottes Ebenbild und unglaublich wertvoll und würdevoll, und zutiefst durchzogen von Destruktivem und der Fähigkeit zum Bösen. Und das nennt die Bibel Sünde. Und das gilt genauso für David, den Mann nach Gottes Herzen, der hier was tut, was wir nie für möglich gehalten hätten. Im Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg haben mehrere europäische Regionen zugegeben, dass sie niemals gedacht hätten, dass Deutschland zu so einem Genozid, zu diesem millionenfachen Mord an Juden, dass Deutschland dazu fähig gewesen wäre. Dass die Nation, aus der Johann Sebastian Bach und wo die ganzen tollen Musiker herkommen und so viel Kunst, dass ein Land, was so eine hohe Kultur hat, zu sowas fähig ist, hätten sie nicht erwartet. Wir sind erstaunt, wenn wir von jemandem hören, dass er etwas Schreckliches getan hat, von dem wir es nicht erwartet hätten, wie zum Beispiel vom erfolgreichen Filmproduzenten Harvey Weinstein, der nach Jahrzehnten plötzlich von rund 80 Frauen angeklagt wird, sie sexuell missbraucht oder genötigt zu haben. Und das Ganze ist erschreckend und abstoßend und irritierend und weit weg. Ich merke so, wenn ich sowas lese, das hat erstmal nichts mit mir zu tun, denke ich. Ebenso wenig wie Davids Affäre und Mord. Ich habe ein unbequemes Zitat eines Gerichtspsychiaters gefunden. Das habt ihr auch im Programmheft vorne drin. Der sagt, die meisten von uns sind zu weitaus mehr Bösem fähig, als sie sich selbst vorstellen können. Und er würde bestätigen, dass das Bild von uns, dass wir zu sowas nie fähig werden, dass das leider zu optimistisch ist. Einfach ganz realistisch betrachtet haben wir alle den Samen dafür in unseren Herzen. So korrekt und in Ordnung wir uns auch gerade fühlen. Und das Tückische am Samen ist, dass sie so harmlos aussehen und so überhaupt nicht aussehen wie das, was sie mal werden können. Ich wollte eigentlich so einen kleinen Apfelkern mitbringen und ich glaube, den hättet ihr da oben nicht mal sehen können. So unscheinbar und unschuldig sieht er als Same aus. Aber wenn dieser kleine Kern auf den richtigen Boden fällt und die richtigen Bedingungen bekommt, kann er unter Umständen zu einem Baum von 10 Metern Höhe werden. Und das sieht dann ganz anders aus. Selbstbezogenheit, Enttäuschung, unverarbeitete Verletzung, Verbitterung in unseren Herzen, das können solche Samen sein. Und wir ahnen kaum, zu was die werden können. Neid oder Selbstmitleid, Eifersucht, Unzufriedenheit, die sind unscheinbar und die wirken erstmal harmlos. Ja, es wäre unangenehm, das jemandem zu sagen. Und hey, das ist doch normal, das hat doch jeder. Ja, schon. Aber das heißt nicht, dass sie nicht Samen sind, die irgendwann aufgehen können, wenn da noch andere Dinge dazukommen. Denn wenn die auf fruchtbaren Boden fallen, also wenn sich Dinge häufen, wenn Kritik dazukommt, wenn Müdigkeit dazukommt, Unverständnis vom Partner oder Mitbewohner und Selbstzweifel, das ist so ein Nährboden, auf dem so Dinge ganz schön wachsen können. Und ich habe in der Vorbereitung für die Predigt mich diesem Gedanken echt mal gestellt und musste mir eingestehen, ich habe das Potenzial in mir, Christian, meinem Mann, fremd zu gehen. Und so sehr ich das nicht hören will, mein Mann hat das Potenzial in sich, den Samen, mich zu betrügen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, das ist absolut weit weg. Aber die Samen haben wir in uns. Und ich will mich selbst da warnen lassen, dass ich diesen Samen keinen Raum in mir gebe. Das konnte David sich vor 20 Jahren auch noch nicht vorstellen. Und trotzdem war er jetzt da. Wir sollten diese Samen also ernst nehmen. Aber wie man die entfernt, dazu komme ich nachher. Also bei David sind irgendwelche Samen aufgegangen und gewachsen. Das war eine langsame Entwicklung in diese Richtung, sodass er jetzt da ist, wo er ist. Und er hatte ja mehrmals die Wahl im Text, sich anders zu entscheiden. Und das fand ich echt irgendwie dramatisch so zu verfolgen. Er hätte Bathseba einfach nur sehen können, wie sie da badet. Sie muss gar nicht unbedingt nackt gewesen sein. Und er hätte feststellen können, wow, was für eine schöne Frau. Das war ja ein Fakt. Und dann hätte er wieder wegsehen können, um ihre Würde zu achten. Und auch, weil er schon genug Frauen hatte und eigentlich zufrieden sein konnte. Aber er war nicht mehr zufrieden. Also schickt er Leute zu ihr rüber ins Haus, um herauszufinden, wer sie ist. Und erfährt dann, okay, ihr Name ist Bathseba. Aha. Sie ist die Tochter von Amiel. Okay. Und sie ist die Frau von Uriah. Und an dieser Stelle hätte für David klar sein müssen, okay, Stoppschild, alles klar, ist nicht mehr frei, ist nicht mehr zu haben, Finger weg. Diese Information war sein Warnschild und er hätte die Ausfahrt nehmen können und die Geschichte wäre hier zu Ende gewesen. Aber David entscheidet sich anders und lässt Bathseba holen und schläft mit ihr. Und das finde ich so krass, obwohl Bathseba nicht irgendeine Frau von irgendeinem Mann ist, sondern Uriah ist ihm kein Fremder. Ebenfalls vor über 20 Jahren, als David noch auf der Flucht war und in der Wüste unterwegs, da gab es eine Gruppe von ungefähr 30 Männern, engen Freunden, die sich um David geschart haben und die für ihn gekämpft haben, die ihn beschützt haben. Die mehrfach unter Einsatz ihres Lebens Davids Leben gerettet haben. Und ratet mal, wer einer von denen war. Uriah. David verdankte Uriah sein Leben. Und jetzt verdankte Uriah David, dass seine Frau mit einem anderen geschlafen hat. Einige Wochen nach dem Sex mit Bathseba lässt sie ihm dann mitteilen, dass sie schwanger geworden ist. Ihr Seitensprung hat also Konsequenzen. Das ist so der Worst Case für eine Affäre. Und jetzt wird es richtig kompliziert. Es gibt nämlich ein paar Dinge, die unklug sind für eine Affäre. Dazu gehört am besten nicht mit Nachbarn, ist viel zu nah dran, am besten nicht im eigenen Haus, erst recht nicht in einem gut bewachten Palast mit unwahrscheinlich vielen Angestellten. Außerdem verhängnisvoller Fehler nicht verhüten. Ich weiß nicht, wie gut ihre Möglichkeiten damals so waren. Auf jeden Fall passiert's und da ist verhängnisvolles, junges, neues Leben unterwegs. Und dieser Punkt ist wieder einer, an dem David ja die Wahl hatte. Er könnte sich dem Ganzen stellen und sich entschuldigen und die Konsequenz tragen und für dieses Leben mit Verantwortung übernehmen und das Kind finanziell mittragen. Aber er entscheidet sich anders und reagiert wieder sehr zügig, lässt Uriah von der Front kommen, zieht ihn aus der Schlacht ab und tut, als wollte er einfach von der Schlacht hören, einen Bericht bekommen. Uriah kommt und berichtet und anschließend schlägt David ihm ja vor, sich doch auszuruhen und die Nacht bei seiner Frau zu verbringen. Das ist einerseits ein ganz netter Vertuschungsversuch, weil wenn Uriah dann nach Hause geht und mit seiner Frau schläft, könnte das Kind ja genauso von Uriah sein. Gleichzeitig war es auch so, dass den Israeliten per Gesetz verboten war, während eines Krieges mit ihren Frauen zu schlafen. Vielleicht kennt ihr das von Sportlern, die vor einem wichtigen Wettkampf oder so extra nicht mit ihren Frauen schlafen, damit irgendwie sie aggressiver sind und diese Kraft dann für den Wettkampf nutzen können. Ich weiß nicht, ob das der Grund war. Jedenfalls war es den Israeliten sogar verboten. Und David, der das genau weiß, schlägt Uriah das vor. Ich frage mich so, David, was ist mit dir los? Wäre Uriah diesem Vorschlag gefolgt, hätte David ihn letztendlich wegen einem Kapitalverbrechen anklagen und so entfernen können. Aber Uriah lehnt ab, sogar mit einem Schwur, bei deinem Leben, mein König. Du weißt, dass ich dir treu ergeben bin. Das kann und werde ich nicht tun. Es ist nicht richtig und deswegen werde ich den harten Boden in deinem Palast, dem weichen Bett und einer schönen Nacht mit meiner Frau vorziehen, auf jeden Fall. Und das macht er dann auch. Am nächsten Morgen meldet jemand David, hey, Uriah ist nicht nach Hause gegangen, das hat nicht funktioniert. Ich finde witzig, dieserjenige, der das David sagt, der muss ja den Plan gewusst haben, der muss ja gewusst haben, worum es geht. David zitiert Uriah wieder zu sich und macht ihm fast Vorwürfe, warum er nicht bei seiner Frau war. Behält ihn dann noch eine Nacht da und macht ihn so richtig betrunken. Und wieder ist Uriah trotz Alkohol immer noch irgendwie klar genug im Kopf und fest genug im Charakter, dass er wieder im Eingangsbereich des Palastes mit allen anderen schläft. Uriahs Verhalten in seiner Ergebenheit und Aufrichtigkeit, finde ich, ähnelt in dem Moment mehr dem David, den wir bisher kennengelernt haben, als David sich gerade selber ähnelt. Dann kommt der letzte verzweifelte Plan. Ich weiß nicht, ob er wirklich verzweifelt war, auf jeden Fall perfide und hinterhältig. Und David sorgt dafür, dass Uriah in der Schlacht umkommt, weil er an eine Position gestellt wird, wo er auf jeden Fall getroffen wird, wo es am härtesten ist. Und Uriah darf diesen Brief ja auch noch selber überbringen, in dem das steht, dass er an diese Position soll. Also ich glaube, viel hinterhältiger geht es gar nicht. Ja, der Plan funktioniert, Uriah stirbt und ungefähr eine Woche vielleicht war die Trauerzeit und danach nimmt David Bathseba mal eben zu sich als Frau. Überhaupt nicht auffällig. Ja, obwohl es nicht so aussieht, bringt uns das zum zweiten Teil der Predigt, woran wir festhalten können und worauf wir hoffen können. Ich weiß nicht, wie du diesem David gerade gegenüberstehst, den wir in diesem Text wie so neu kennenlernen, ob du von ihm enttäuscht bist oder irgendwie sauer auf ihn oder ob es dich eigentlich eher kalt lässt. Wenn du biblische Werte von Ehe und Treue nicht teilst, dann stört dich die Affäre vielleicht nicht so sehr. Aber ich schätze, spätestens beim Mord an Uriah sind wir uns einig, dass das einfach völlig falsch und hinterhältig war. Und eine Sache, die uns diese Geschichte lehren kann, ist, das Thema der Bibel ist nicht, wie du leben sollst, damit Gott dich segnet und dich mit in den Himmel nimmt. Und deshalb ist sie so voller perfekter Beispiele und Vorbilder. Das ist sie nämlich nicht. Und darum geht's nicht. Sondern sie ist voller echter Lebensberichte von sehr unperfekten Menschen, wie unsere Geschichte heute gerade. Sondern worum es geht und was immer wieder passiert, ist, dass Gott kontinuierlich und ständig mit Menschen arbeitet und Geduld und Gnade mit ihnen hat, mit Leuten, die es nicht verdienen und die das nicht gesucht haben und die es nicht schätzen, wenn sie es haben. Und worum es geht und was immer wieder passiert, ist, dass die besten Menschen, die je lebten, gefühlt das Böse in sich, Sünde, wie dies die Bibel nennt, dass sie es niemals unter Kontrolle hatten und niemals unter Kontrolle haben werden und auch, genau. Aber wenn diese Menschen mit all ihrer Unperfektheit Gott vertrauen und sich an seiner Gnade festhalten, bis ans Ende ihres Lebens, werden sie gewinnen. Und deshalb geht es in dieser Geschichte heute auch nicht darum, dass wir daraus lernen, dass David jetzt ein schlechter Mensch geworden ist und Gott ihn nicht mehr anguckt und das sollte uns nicht passieren. David war immer noch genau der gleiche Mensch mit dem gleichen Potenzial, Gott, sein Herz an Gott zu hängen und ihm zu vertrauen und dem Potenzial, sich an andere Dinge zu hängen und Gott zu misstrauen und sich selber unter den Nagel zu reißen, was er haben wollte. Und es macht jetzt wenig Sinn, aus der Geschichte nur zu lernen. Tu das auf keinen Fall. Lass die Finger hiervon und ich gebe euch eine Liste von Dingen, die nicht richtig sind. Das ist oberflächlich und rein auf einer Appellebene und bringt nicht viel. So funktionieren wir nicht gut. Weil unser Verhalten, das, was wir tun, das, was wir von Herzen und mit Überzeugung tun, das kommt von einer tieferen Ebene. Von unseren Überzeugungen, von den Wahrheiten, die wir ganz tief glauben in unserem Herzen. Als David das Lied, den Psalm 23 geschrieben hat, da hat er zutiefst geglaubt, dass Gott gut ist und für ihn ist. Und dass Zufriedenheit und Glück und Erfüllung nur bei Gott zu finden sind. Er hat das in einem anderen Lied in Psalm 16 auch geschrieben. Im Vers 11, da hat David geschrieben, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Und mit dieser Wahrheit als Überzeugung im Herzen konnte David glücklich sein. Und sich sicher sein und stark und mutig leiten, weil er Gott im Rücken hatte. Und er konnte großzügig sein, weil er wusste, Gott versorgt ihn. Und er konnte sich an Gottes Gebote halten, weil er wusste, Gott ist gut und meint es gut und er ist gnädig. Ich kann ihm vertrauen. Und mit dieser Wahrheit als Überzeugung im Herzen konnte David zufrieden sein. Und Machtsucht und Gier und Unzufriedenheit, Lust auf eine fremde Frau, das brauchte er nicht. Diese Samen konnten in seinem Inneren nicht aufgehen, weil sie keinen fruchtbaren Boden hatten, sondern weil er starke Wahrheiten über seinen guten Gott in sich trug. Die Affäre mit Bathseba, die Vertuschungsaktion, der Mord, diese Dinge konnten deswegen passieren, weil David diese Wahrheiten über Gott nicht mehr wusste, vergessen hatte oder nicht mehr stark genug in seinem Innern hatte. Und stattdessen glaubte er irgendwas, das es ihm logischer und wichtiger erscheinen ließ, eine Affäre zu beginnen und jemand umzubringen, als eine Ehe zu respektieren und Schuld zuzugeben und einen unschuldigen Mann leben zu lassen. Was auch immer sein Verhalten hervorbrachte, hielt Ehebruch und Mord für besser und wichtiger als die Alternative. Und ob diese Überzeugungen mit sexueller Lust zu tun hatten oder nicht, oder mit Macht oder mit Bedürfnissen, nach biblischen Werten ist es eine Lüge, dass diese Dinge besser und wichtiger sind, als Gott und ihm zu folgen. Das heißt, hinter verlockenden Möglichkeiten und Versuchungen, das Falsche zu tun, glaube ich, stecken Lügen oder Halbwahrheiten, denen wir mehr glauben als Gott. Und es gibt eine Menge solcher Lügen und Halbwahrheiten und wir alle glauben welchen davon. Eine meiner Lügen ist zum Beispiel, ich glaube, dass ich dann gut genug bin, wenn meine Leistung Erwartungen übertrifft und gesehen wird. Und was daraus folgt, ist, ich arbeite zu viel und vernachlässige Zeit mit meinem Mann und mit Freunden und zum Ausruhen und bin auch noch stolz darauf. Eine weitere Lüge, die ich oft glaube, ist, alle anderen haben es irgendwie leichter als ich. Und daraus folgt, dass ich dann selbstmitleidig schmolle und mich als Opfer der Umstände betrachte und unzufrieden und nörgelig bin. Eine weitere Lüge, die man glauben kann, ist, dass wir glücklich werden, wenn wir alles Geld haben, um uns alles kaufen zu können, was wir möchten. Und die Folge dieser Lüge könnte sein, Gewinnen und Geld verdienen über Freunde und Familie oder über das Recht sogar zu stellen. Vielleicht glaubst du auch die Halbwahrheit, dass Einfluss oder Anerkennung oder eine gute Position im Beruf dich zufrieden machen wird und dir Glück bringt. Und deswegen kämpfst du mit anderen um Macht und um Vorteile, anstatt fair zu bleiben. oder legst ein Verhalten an den Tag, von dem du glaubst, dass es anderen imponiert oder dass es dir Respekt verschafft und es aber eigentlich nur Stolz ist. Oder die Lüge, man muss gut aussehen, um respektiert zu werden. Oder ich kann nur ernst genommen werden, wenn ich keine Fehler mache. Welche dieser Lügen glaubst du? Vielleicht hast du noch andere. Okay, das ist ein unschönes Thema. Was machen wir jetzt mit diesen Lügen? Diesen Samen in uns? Das Beste, was man gegen Lügen machen kann. Nämlich ihnen Wahrheiten entgegenhalten. Um eine Lüge in unserem Herzen zu entfernen und durch eine Wahrheit zu ersetzen, brauchen wir etwas, das stärker und besser ist als diese Lüge. Sonst werden wir die Lüge nicht loslassen, weil wir nichts Besseres haben. Und ich habe zwei Strategien für uns, um Lügen und Halbwahrheiten Wahrheit entgegenzuhalten. Zwei Strategien. Die erste, wisst ihr, wie Jesus sich mal selber genannt hat? Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit in Person. Das Mittel gegen Lügen, die uns vom Guten, von Gott entfernt, ist Wahrheit und am besten die Wahrheit in Person. Niemand hat so sehr auf die Wahrheit, auf das Gute, auf den Guten in Person, auf Gott hingewiesen, wie Jesus in allem, was er getan und was er gesagt hat, als er auf der Erde gelebt hat. Und deswegen ist das Stärkste, was wir haben, um es gegen Lügen zu halten, die uns von Gott abhalten, Jesus Christus und alles, was er getan hat für uns. Wie geht das praktisch? Wenn du merkst, du glaubst, die Halbwahrheit, das Einfluss und eine gute Position dich erfüllen und dich zufrieden machen und du nur dann glücklich sein kannst, kannst du dir vor Augen halten, Jesus ist Gottes Sohn. Er hat diese Welt geschaffen, er ist allmächtig und er hatte die höchste Position der ganzen Welt, des Universums. Aber für dich und mich hat er diese Position aufgegeben, hat sich komplett erniedrigt, ist auf diese kleine begrenzte Welt gekommen und hat sich krass demütigen lassen, damit du die Position Gotteskind bekommen kannst. Und das ist die höchste Position im Universum für einen Menschen. Wenn du feststellst, du glaubst, dass alle gegen dich sind, Jesus war so sehr für dich, dass er sich das Leben hat kosten lassen. Und dass er dafür gestorben ist, dich für Gott zu gewinnen. Und er hilft dir aus Selbstmitleid heraus und zeigt dir die Wahrheit, dass sehr wahrscheinlich nicht alle gegen dich sind. Wenn du merkst, du glaubst, dass Gefühle wichtiger sind als Verstand oder als Entscheidungen, die du mal als sehr wichtig und richtig eingeschätzt hast, dann kannst du dir vor Augen malen, dass Jesus sich nicht von seinen Gefühlen hat leiten lassen, als er sein Leben für uns gegeben hat. Jesus war sauer auf Menschen, er war traurig über Menschen und er hatte eine Riesenangst vor dem grausamen Tod am Kreuz. Aber seine Liebe zu uns war der Entschluss, uns wieder zu gewinnen. Und er starb für uns mit sehr unguten Gefühlen, weil er sich dazu entschieden hatte. Und wenn du glaubst, oder wenn ich glaube, dass andere es immer leichter haben als ich selbst und ich der Lüge vom Selbstmitleid glaube, kann ich mir bewusst machen, dass Jesus es sich für mich nicht leicht gemacht hat, sondern das komplette Gewicht an Schwerem, an Ungutem, an Schuld und Bösen, dass er das auf sich genommen hat, damit mein Herz bei Gott Leichtigkeit und Gelassenheit finden kann. Und ich später bei ihm im Himmel diese komplette Last des Bösen nicht mehr spüren muss. Also die erste Strategie gegen Lügen ist Jesus und alles, was er für uns getan hat. Die zweite Strategie sind Wahrheiten von Gott aus der Bibel. Als Jesus auf der Welt gelebt hat, vor circa 2018 Jahren, kurz bevor er angefangen hat, rumzureisen und zu predigen, ist er 40 Tage lang in die Wüste und hat gefastet. Und am Ende dieser Zeit ist er dreimal versucht worden vom Bösen in Person. Die Bibel nennt ihn Teufel oder Satan oder auch den Vater der Lüge übrigens. Dreimal hat er ihn versucht mit sehr naheliegenden Dingen, zum Beispiel mit Brot, wo Jesus gerade 40 Tage gefastet hatte, oder mit Macht, wo Jesus der Sohn Gottes war. Und jedes einzelne Mal dieser drei Versuchungen hat Jesus reagiert mit einer Wahrheit aus der Bibel, aus dem Teil, den es damals schon gab. Und hat damit diese Lügenangebote, diese falschen Verlockungen des Bösen abgeschmettert. Und der Böse ist abgezogen. Es gibt auch einen Bibeltext im Neuen Testament, der Jesus' Strategie ganz direkt beschreibt, nämlich im Brief an die Epheser im 6. Kapitel. Da schreibt der Apostel und der Autor Paulus über eine effektive Waffe. Und er sagt, greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes, die Bibel. Also es ist an mehreren Stellen beschrieben, dass Wahrheiten von Gott die effektive Waffe sind gegen Lügen, gegen das Böse. Und in Epheser 6 steht noch viel mehr, so eine ganze Waffenrüstung gegen das Böse. Keine Sorge, das Christentum ist tatsächlich immer noch eine friedliebende Religion. Es geht hier um geistlichen Kampf und nicht um politisch-militärischen. Ich glaube, als David Gottes Wahrheiten vergessen hat und seine Zusagen, da war er zu Dingen fähig, die eine Familie zerstört und ein Leben gefordert haben. In dem Moment, wo er Bathsheba holen ließ, glaubte David, dass er selbst entscheidet, was gut und richtig ist. Und er glaubte, dass Gott ihm nicht alles geben würde, was er braucht wirklich, sondern dass er es sich selbst nehmen muss. Ob es jetzt Sex oder Einfluss oder Macht sind. Wenn wir vergessen, was David vergessen hat, werden wir fähig sein, wozu David fähig war. Das klingt drohend, aber ich meine es einfach als einen Fakt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, wenn wir wissen, was David mal gewusst hat, und woran er zum Glück auch wieder erinnert werden wird, und da freue ich mich auf nächste Woche, wenn wir wissen, was David gewusst hat über Gottes Güte und Liebe und weil wir sogar noch mehr wissen können als David, nämlich, dass wir Jesus kennen und Gottes unendliche Gnade kennen können, können wir darauf vertrauen, dass wir alles haben, was wir brauchen, wenn wir mit Jesus leben und seine Wahrheiten als Schwert benutzen gegen Lügen, die wir glauben wollen. Und wir können wissen, dass Gott durch Jesus alles vergeben kann, auch Affären und auch Mord und Stolz und Neid und alles, was da einen kleinen Samen in uns ist, was uns selbst, wenn es zu einem Baum geworden ist. Und wenn wir uns selbst prüfen, um festzustellen, ob wir Lügen glauben, das ist nämlich, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe, dass wir das diese Woche in den Kleingruppen machen, in den Gruppen, in denen wir uns treffen. Wenn du nicht dazu gehörst, weißt du das jetzt. Da hoffe ich, dass wir das tun, darüber nachdenken und uns prüfen. Aber das ist nicht dazu da, uns schlecht zu fühlen und uns schlecht zu machen, sondern um damit zu Jesus zu gehen und die Lüge von Wahrheit ersetzen zu lassen und unser Herz damit zu füllen, wie gnädig und wie gut Gott ist. Denn das verändert unser Herz. Ich bete zum Abschluss ein Gebet, das Paulus im gleichen Brief an die Epheser formuliert hat, im 3. Kapitel. Guter Vater, ich bete darum, dass wir deine Liebe verstehen, die weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass wir auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werden, die bei dir zu finden ist, Gott. Amen.